Deutschland ist ein sicheres Land und das gilt entsprechend auch für Hessen. Das belegen auch die Zahlen.
HR Wahl. Reden wir über Sicherheit in HR Info.
Wenn man die neueste Kriminalstatistik der Polizei anguckt, dann heißt es da wörtlich, die Kriminalitätsbelastung im Jahr 2017 in Hessen ist auf den niedrigsten Stand seit fast 40 Jahren gefallen. Genau 375.632 Straftaten wurden im letzten Jahr landesweit erfasst. Das entspricht einem Rückgang von fast 9%. 2016 waren es 412.104. Die bundesweite Statistik sieht ähnlich aus. Die Zahlen also belegen, das Risiko, Opfer einer schweren Gewalttat zu werden, ist niedriger als in früheren Jahren. Im Hessentrend vom Ende September haben auch 80% der Befragten geantwortet, dass sie sich auf öffentlichen Plätzen und Straßen sehr sicher oder eher sicher fühlen. Heißt aber auch, jeder Fünfte fühlt sich nicht so sicher. Darüber habe ich mit Professor Thomas Biesner gesprochen. Er ist Diplompsychologe und Kriminologe. Außerdem Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts in Niedersachsen. Und von ihm wollte ich wissen, die Zahlen sprechen für sich. Warum glauben denn immer noch viele Bürger, auf den Straßen gehe es immer brutaler, rücksichtsloser und aggressiver zu?
Also die genauen Gründe kennen wir nicht. Es gibt verschiedene Mechanismen, die man aus der Psychologie kennt, die wir dafür verantwortlich machen. Das eine ist, und das wird auch durch Medienanalysen unterstützt, ist der Befund, dass tatsächlich die Berichte über einzelne Straftaten immer häufiger werden. Das hat einerseits mit der Vielfalt unseres Medienangebots zu tun, dass wir auf immer mehr Kanälen davon hören. Es hat aber auch mit einem journalistischen Prinzip des sogenannten Storytellings zu tun, dass aus einer Straftat mehrere Meldungen gemacht werden, dann wenn ein Täter ermittelt wird, dann wenn der Täter vor Gericht steht, dann wenn das Gericht eine Entscheidung trifft und dann möglicherweise sogar noch, wenn er in Haft geht oder wieder aus Haft entlassen wird. Das ist für den Zuhörer, für den Leser dann häufig gar nicht mehr dem einen einzigen Fall zuzuordnen, sondern er hört dann immer wieder von einer Straftat. Und dann steht häufig der Eindruck, dass es sich um mehrere Straftaten handelt. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir immer mehr authentisches Bildmaterial haben. Durch Handyaufnahmen, durch Überwachungskameras. Aufnahmen von massiver Gewalt, von schwerer Kriminalität. Und diese Bilder, die brennen sich sehr viel stärker ins Gedächtnis ein. Der dritte Faktor sind Newsfeeds. Also wenn ich mich im Internet informiere über eine Straftat, über einen Vorfall, dann werde ich sozusagen von Algorithmen versorgt mit ähnlichen Informationen oder Informationen zu ähnlichen Vorfällen, sodass auch da wieder der Eindruck entsteht, es gibt viel mehr, als mir bisher bekannt war. Psychologisch gehen wir so vor, oder unser kognitiver Apparat, unser Denkapparat geht so vor, wenn er gefragt wird, wie häufig ist eigentlich etwas, dann ist entscheidend, wie gut sind einzelne Dinge erinnerbar. Und je lebhafter und je mehr Beispiele mir einfallen, umso häufiger glaube ich, dass ein Ereignis stattfindet.
Also wir Medien tragen dazu bei, dass da eine gefühlte Unsicherheit entsteht. Jetzt kommt ja noch was dazu. Jedes Mal, wenn ein Flüchtling an einer Straftat beteiligt ist, ist die Aufmerksamkeit besonders groß. Ist das aus Ihrer Sicht als Kriminologe gerechtfertigt?
Das Informationsinteresse der Bürger und Bürgerinnen verlangt natürlich, dass auch die Medien berichten, wenn es sich um einen Flüchtling oder einen ausländischen Mitbürger handelt, dass der dieser Tat verdächtigt wird. Das ist völlig klar. Aber da greift natürlich auch diese Mechanismen, dass durch die Vielzahl der Berichte dann der Eindruck entsteht, dass auch Ausländer, Personen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, Schutzsuchende oder welche Gruppe wir auch immer jetzt nehmen, dann vermehrt an diesen Vorfällen beteiligt sind.
Jetzt müssten wir ja aber auch sagen, die Medien berichten ja aber auch über eben solche Statistiken, die wir ja haben, die eben besagen, die Kriminalität geht zurück. Und zwar in allen Bereichen. Das heißt, auch diese Fakten werden ja weitergetragen. Warum trägt das nicht dazu bei, dass sich die Menschen dann wieder sicherer fühlen?
Es gibt noch neben dem, was ich vorhin schon nannte, es gibt noch weitere Mechanismen. Ein Mechanismus ist eine Bestätigungstendenz. Das heißt, wenn ich einmal eine erste Meinung gebildet habe, dann neige ich dazu, Informationen, die dazu passen, als brauchbar, als gültig und als wertvoll zu bewerten. Informationen, die nicht dazu passen, dann eher als unbrauchbar, ungültig oder irrelevant. Das heißt, durch diese Mechanismen werden Mythen, Mythenbildungen befördert.
Das heißt, ich glaube nur das, was ich glauben möchte?
Die Tendenz ist bei allen von uns vorhanden, ja.
Jetzt sind die Ängstlichen in der Gesellschaft vermutlich unterschiedlich verteilt. Wer hat denn eigentlich mehr Angst vor Gewalt oder vor Kriminalität, wer weniger? Gibt es da verschiedene Typen?
Von Typen würde ich da nicht sprechen, aber es gibt da tatsächlich ein sogenanntes Kriminalitätsfurchtparadoxon, dass diejenigen, die das geringste faktische Risiko haben, tatsächlich sich am stärksten fürchten. Das ist die Gruppe der älteren Damen. Die haben statistisch gesehen ein sehr geringes Risiko, was aber auch daran liegt, dass sie sich ihrer Furcht gemäß entsprechend verhalten und sich nachts nicht draußen rumtreiben, viele, viele Maßnahmen zur Vorsorge treffen, also die Haustür abschließen und verschiedene andere Dinge mehr. Dadurch haben sie faktisch ein sehr geringes Risiko, gleichwohl bleibt ihre Furcht hoch. Die andere Gruppe, die das höchste Risiko tragen, sind die jungen Männer. Die scheren sich aber kaum um diese Furcht, beziehungsweise betreiben auch keine Vorsorgehandlungen und vermeiden auch nicht das Aufsuchen gefährlicher Orte.
Was kann man denn eigentlich abschließend tun, um den Abstand zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit zu verkleinern? Aufklären über die tatsächlichen Risiken scheint ja vermutlich nicht zu funktionieren. Das haben Sie ja eben schon erklärt.
Na, es ist schon die Frage, wie ich berichte, also dieses Prinzip des Storytellings, das kann ich natürlich dadurch auch begleiten, indem ich immer wieder darauf hinweise, dass es sich um diesen Fall handelt. Das heißt, ich muss dann diesen Fall auch identifizierbar machen. Dem steht entgegen, dass natürlich der Datenschutz dann eigentlich verlangt, dass ich den Namen des Täters nicht in jedem Fall nenne. Aber ich kann ja dann durchaus diese Tat mit einer Örtlichkeit oder mit einer besonderen Tatbegehung markieren oder kenntlich machen, dass für den Zuschauer, für den Zuhörer, für den Leser klar wird, ach ja, dabei handelt es sich jetzt immer noch um diesen einen Fall.